Wir wollen kein Risiko eingehen in Europa, aber als Unternehmer geht man Risiken ein und gewinnen kann man nur mit Risiken. Und wir wollen aber eine Null-Risiko-Gesellschaft hier aufbauen in Europa. Das wird, irgendwann wird uns das eventuell am Kopf fallen.
Heute darf ich zu Gast sein bei Stefan Mölls, Geschäftsführer von Esarom, einer der führenden Anbieter von geschmacksgebenden Zutaten für die Getränke- und Lebensmittelindustrie weltweit. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's. Hallo lieber Stefan, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, dass du mir vorab auch schon eine kleine Tour durch euer Haus gegeben hast. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend, gerade für einen Laien wie mich, der fairerweise keine Ahnung hat von dem, was ihr tut. Das ist wahnsinnig spannend, was ihr hier entwickelt, und danke, dass du mich da auf die Tour mitgenommen hast.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir und würde sagen, wir starten gleich direkt los mit der ersten Frage. Wie bist denn du Unternehmer geworden? Wie ist denn das passiert? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, genau, passiert ist das nicht. Das ist mir eigentlich schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also das ist ein typisches Familienunternehmen. Ein Herr Kunze, Friedrich Wilhelm Kunze, und mein Vater haben in den 60er Jahren dieses Unternehmen hier in Österreich gegründet und war ganz eine kleine Firma, die eben in Österreich nur Aromen und Geschmacksstoffe für die Lebensmittelindustrie geliefert hat. Mein Vater hatte den Part des Verkäufers, war ein sehr charismatischer Menschenfreund, der Leute gut überzeugen hat können, und so waren sie halt halbwegs erfolgreich und haben in Österreich auch eine schöne Wachstumsstory hingelegt. Und mein Ziel war schon auch immer, Unternehmer zu werden, und natürlich, wenn man wo eine Beteiligung schon hat, dann ist das naheliegend, dass man in die Richtung gehen will. Was ich aber gemacht habe, ist, einen anderen Weg einzuschlagen. Also ich wollte nicht Verkäufer werden. Ja, ich habe die technische Richtung eingeschlagen, habe technische Chemie und Lebensmittel und Biotechnologie dann studiert, bin dann nach Deutschland gegangen, habe dort in einem großen Konzern gearbeitet und bin dann aber leider viel zu früh zurückbeordert worden, wenn mein Vater krank geworden ist. Ja, und habe dann noch hier mit ihm 4 Jahre arbeiten dürfen. Und in der Zeit hat Herr Kunze, die Haupteigentümerfamilie, und mein Vater eigentlich was sehr, sehr Schlaues gemacht. Die haben einen Berater ins Haus geholt, die systemisch arbeiten, also gar nicht nur eine reine Prozessberatung oder Fachberatung, sondern ein wirklich systemischer Berater war, die unsere Organisation abgeklopft hat, die alle möglichen Kandidaten für eine Nachfolge abgeklopft haben, und daraus ist eben eine neue Organisationsform entstanden, ein neues Führungsteam. Dieses Führungsteam aus 3 Personen ist dann tatsächlich auch nachher Geschäftsführer geworden. Und das ist jetzt doch schon 25 Jahre her, und dieses Setting hat bis heute gehalten. Und so bin ich eigentlich dann auch in die Geschäftsführungsrolle gekommen.
Das heißt, es war irgendwie schon dein Plan von Anfang an, aber es ist dann doch anders gekommen, wie du es geplant hast.
Ja, man muss sich's verdienen. Ja. Also einfach zu kommen, und ich bin hier ein Familienmitglied, möchte Geschäftsführer werden, das ist nicht gegangen. Also eine fachliche Ausbildung fundiert war wichtig. Mir war auch wichtig, nicht in die gleichen Fußstapfen von meinem Vater zu steigen, sondern eher einen anderen Weg zu geben, eben den technisch-chemisch-naturwissenschaftlichen Fokus zu haben. Mein Kollege macht jetzt den Vertrieb, das ist also ein anderer Geschäftsführer, da halte ich mich sozusagen raus, also ich bin eher diesen Weg gegangen.
Was begeistert dich denn an deiner Rolle, die du jetzt als Geschäftsführer lebst?
So eine Geschäftsführerrolle hat natürlich viele Aspekte. Auf der einen Seite hat man wahnsinnig großen Druck, diese Verantwortung, die man hat für so ein großes Unternehmen, und es sind extrem viele Dinge, die man nicht im Griff hat, wenn man ehrlich ist. Ja, es sind so viele Dinge, die von außen kommen. Die Aufgabe des Geschäftsführers ist, Systeme zu schaffen, eine Organisation zu schaffen, der man vertrauen kann, dass diese Organisation all diese Dinge so weit als möglich im Griff hat. Es bleibt natürlich immer eine Restgröße an Einflussfaktoren, die man nicht beeinflussen kann. Aber je besser man dieses System aufbaut, desto besser hat man diese Sachen im Griff. Die zweite Seite, die mir sehr gut gefällt an der Geschäftsführerrolle, ist natürlich, dass man frei gestalten kann. Und dafür braucht es natürlich eine Begeisterungsfähigkeit, damit man Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten von den Ideen, die man als Geschäftsführer hat, begeistern kann, weil alleine bringt man gar nichts durch. Das ist auch als Geschäftsführer nicht möglich.
Welche Momente haben dich denn in den Jahren, in denen du Unternehmer bist, welche Momente haben dich denn da besonders geprägt?
Naja, es sind unglaublich viele kleine Erfahrungen, die man so macht. Man lernt nur dann, wenn man nicht schon vorgefasste Meinungen hat, sondern aus jeder Erfahrung, die man hat, was lernt, was mitnimmt. Also man muss sehr, sehr aufmerksam sein. Wenn ich vielleicht zurückdenke, was war wirklich, was mich gefordert hat oder geprägt hat, das war sicherlich auch die Corona-Pandemie. Etwas, was natürlich viele Firmen erlebt haben und alle einmal ins Chaos gestürzt haben, was ist da los? Und da sind wir nicht in Schockstarre verfallen, sondern sind aktiv geblieben. Ja, wir haben also wirklich getan. Wir haben da Glück gehabt, dass wir also unsere schwachen Signale aus dem Markt hatten. Wir wussten, dass in China einiges los ist. Wir haben ein Büro in Wuhan zufälligerweise. Das heißt, da haben wir gewusst, das ist ernst, was da passiert. Und wir haben schon Notfallspläne in der Firma implementiert gehabt, bevor ein Lockdown war. Wir haben unsere Lager vollgeräumt, bevor die Lieferketten zerstört worden sind oder nicht mehr funktioniert haben. Und so sind wir sind zu Behörden gegangen, haben Sondergenehmigungen ersucht, dass wir weiter produzieren dürfen und so weiter und so fort. Also wir sind richtig aktiv gewesen und haben da eigentlich diese Situation super, super gemeistert. Das haben wir gut gemacht und das hat mich natürlich auch geprägt. Das zweite Beispiel vielleicht, was mich geprägt hat, ist der Generationswechsel, den wir jetzt gerade durchmachen. Oder durchgemacht haben auch. Die Babyboomer gehen alle in Pension. Haben wir vorhin gerade einen getroffen, der trotz Pension immer noch zu uns regelmäßig ins Haus kommt, uns besucht und auch hilft da und dort. Und wir dadurch viele neue Mitarbeiter einstellen müssen und mussten. Noch dazu in einer extremen Wachstumsphase. Das heißt, ein großer Teil der Mitarbeiter bei uns sind noch nicht besonders lang im Haus. Und da diese vielen Mitarbeiter in unser System einzugliedern, dass die auch das machen, wie es gehört. Auf der anderen Seite auch von denen zu lernen, weil es kommen ja viele gescheite Leute zu uns, von denen zu lernen, wie wir es vielleicht besser machen können und dafür auch offen zu sein. Das ist etwas, was mich auch geprägt hat, dass man nicht Angst haben muss vor etwas, von einer Krise, Corona oder Generationswechsel. Man muss keine Angst haben, es kann was Besseres rauskommen.
Von den kritischen Momenten würde ich gerne noch ein bisschen weitergehen, auch zu Fehlern. Gab es in der Vergangenheit mal etwas, wo du jetzt sagen würdest, das war ein Fehler, den ich gemacht habe, aber ich habe auch viel daraus lernen können?
Naja, was kann ich dazu sagen? Ohne Fehler gibt es kein Lernen und wir haben natürlich eine wahnsinnig tolle Fehlerkultur hier oder versuchen eine Fehlerkultur hier zu implementieren. Wir sagen immer, no problem is a problem, weil wenn es keine Probleme gibt, kann man sich auch nicht verbessern, ganz klar, das ist ganz wichtig. Das versuchen wir auch wirklich zu trommeln und den Leuten zu sagen, also einen Fehler zu machen ist grundsätzlich einmal kein Problem, wenn wir daraus lernen und besser werden. Das ist der Nachsatz, den man manchmal vergisst. Dem stellen wir uns als Geschäftsführer oder ich mich persönlich natürlich auch. Das heißt, ich mache auch 360-Grad-Feedback mit meinen direkten Mitarbeitern, dass ich weiß, was ich falsch machen kann. Also ich muss mehr loben, weiß ich. Ich muss meine Ziele noch genauer formulieren und noch konkreter die Zielvorstellung machen. Also da gibt es sicher auch was. Wenn du jetzt konkret fragst, wo ich einmal einen Fehler gemacht habe oder wo ich immer wieder vielleicht sogar einen Fehler mache, ich schaue manchmal vielleicht zu lange zu bei Personen, die nicht zu unserer Organisation passen. Das ist halt einmal so, dass nicht jeder überall reinpasst und ich versuche halt immer das Beste herauszuholen und zu glauben, das geht noch und es wird noch, aber manchmal passt es einfach nicht und ich glaube, da könnte ich noch ein bisschen schneller reagieren. Also da hätte ich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal schneller reagieren müssen.
Also du noch an das Gute glaubst, aber irgendwie das Bauchgefühl sagt schon was anderes.
Ja, also wir haben gewisse Dinge, die unsere Unternehmenskultur sind, ja. Und manche haben eine andere Vorstellung, das ist ja okay, ja. Aber dann sollte man sich auch trennen. Ja. Und wenn das zu lang dauert, das ist wie in einer schlechten Ehe, das ist vielleicht auch nicht das Gescheiteste. Ja.
Ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zu Führung und zu Teamkultur. Ich würde gern wissen, hat sich dein Führungsstil über die Zeit verändert und wie führst du heute?
Ja, sicher. Also ich bin relativ jung in die Geschäftsführungsrolle reingekommen und habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt. Das heißt, von Führung habe ich nicht einmal irgendeine Ahnung gehabt, dass Naturwissenschaftler und Chemiker und Biotechnologe und Gentechnologien, was weiß ich, was ich alles gemacht habe, habe ich mir gedacht, oh ja, als Geschäftsführer muss ich ja alles wissen. Ja? Und ich habe mir gedacht, ich muss alles wissen, bis ich draufgekommen bin, als Geschäftsführer muss ich alles fragen. Ja, ganz was anderes. Ja, und wenn ich alles wissen muss, dann ist das Wachstum bald zu Ende, weil mein Kopf ist nur so und so groß. Wenn ich aber alles fragen darf und mit unseren vielen Mitarbeitern, dann ist Wachstum möglich. Also das ist, glaube ich, der wesentlichste Punkt, wo sich mein Führungsstil geändert hat. Fragen, Fragen, Fragen.
Das heißt, das ist auch das, wie du heute führst, Und was dir besonders wichtig ist, diese Rolle des Fragenden?
Ja, genau. Fragen und ich weiß nicht viel, ja, aber meine Mitarbeiter wissen unglaublich viel. Ja, aber manchmal trauen sie sich gar nicht sagen, mit Fragen kommen es dann meistens auf die Antworten oder auf die richtigen Lösungen drauf. Die Ziele gehen wir natürlich vorher in der Geschäftsführung, ja, unsere Strategie und so weiter, das ist natürlich da. Aber wie kommen wir zu dem, wie überwinden wir die Hindernisse, um zu dem Ziel zu kommen, das wissen meine Mitarbeiter besser wie ich.
Welche Haltung lebst du vor? Und Haltung natürlich auch immer sehr wertegetrieben. Welche Werte stecken da dahinter?
Unternehmenskultur, habe ich vorhin schon gesagt, ist für uns recht wichtig. Wir haben sehr viele neue Mitarbeiter und deswegen ist das auch jetzt gerade ein sehr großes Thema bei uns, diese Unternehmenskultur zu implementieren. Und führen kann man nur als Vorbild. Das heißt, wenn ich mich nicht an diese Unternehmenswerte halte, dann wird das nichts werden. Ja? Und also bei uns ganz wichtig, Vertrauen, ja, sich verlassen können auf jemanden. Wenn ich was sage, bei der Besprechung komme ich und ich bin vorbereitet, dann möchte ich mich verlassen, dass auch ich vorbereitet bin, dass auch meine Mitarbeiter vorbereitet sind, als Beispiel. Ja. Das ist was ich vorlebe. Respektvoll miteinander umgehen, aber gleichzeitig Klarheit vor Harmonie. Ja. Also es ist ganz wichtig, Dinge anzusprechen, die nicht passen. Und trotzdem ist jeder Mensch gleich viel wert, auch wenn er nicht gleich ist. Ja, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Das ist was ich vorleben will. Also ich glaube, es hat kaum noch ein Mitarbeiter erlebt, dass ich jetzt irgendwo untergriffig sonst was wäre oder gemein bin oder sonst was. Aber sehr wohl haben viele Mitarbeiter erlebt, dass ich etwas sage, was mir nicht passt oder was nicht richtig gelaufen ist. Ja, das ist auch zum Beispiel eine Haltung, die ich vorlebe. Und dann, ich habe da das Plakat gezeigt, unsere Werte halt noch, die halt wichtig sind, gerade für unsere Branche, Ordnung und Sauberkeit. Wenn überall alles herumsteht, steht immer noch mehr herum. Jeder soll seinen Arbeitsplatz so verlassen oder schöner verlassen, wie er ihn vorgefunden hat und so weiter und so fort. Also das sind Dinge, die ich dann auch vorlebe.
Die du auch wirklich vorlebst.
Ich auch wirklich vorlebe, ja.
Was machst du, wenn es mal hart auf hart kommt? Hast du so einen Krisenmodus?
Sicherlich, ja. Also durchatmen. Ganz wichtig. Im Hier-Jetzt-Sein. Und sehr wohl das Team befragen. Also das Team ist für mich schon etwas, das im Krisenfall zu besseren Ergebnissen kommt wie ein Einzelner. Da verlass und vertraue ich auf das Wissen einer Gruppe und nicht auf mein eigenes Wissen. Wobei entscheiden muss dann am Ende wieder einer, aber nicht alleine die Fakten herausfinden.
Was macht denn das Miteinander bei euch im Team aus? Vielleicht auch die Frage, die ich da gerne nachschieben würde. Feiert sie Erfolge? Wie feiert sie Erfolge?
Ganz ehrlich gesagt, wir feiern extrem viel. Wir haben unglaublich viele Feste, die wir anbieten. Wir haben Jahreskickoffs mit großen Feiern, die wir wirklich toll organisieren. Wir haben einen Family Day gemacht letztes Jahr, wo auch die Familien mit eingeladen worden sind, die dann alle durchs Haus geführt worden sind und erklärt, was ihr Papa, ihre Mama, ihr Onkel hier machen, was wir dann tun, weil unser Produkt ist ja nicht ganz so leicht zu erklären. Also das machen wir schon. Wo man wahrscheinlich noch besser feiern können, die kleinen Erfolge, wenn ein Projekt fertig ist, wenn eine Aufgabe erledigt ist. Das ist manchmal, fällt das sicherlich unterm Rost, Alter, das muss eh gemacht werden. Und wenn es erledigt ist, ist vergessen. Da kann man sicher noch nachschärfen.
Gibt es irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten außerhalb vom Daily Business, dass ihr mal, weiß nicht, gemeinsam wandern geht oder irgendwas unternehmt?
Ja, wie gesagt, also einmal im Jahr haben wir zumindest ein Sommerfest, wo wir verschiedene Spiele machen. Was haben wir so von Fußball, also so spezielle Fußballspiele ist das so wie ein, wie nennt man das, Tipkick oder was?
Wutzeln.
Wutzeln, ja, wie Wutzeln, aber wir Menschen sind die Fußballspieler und sind an Ketten angehängt und müssen gegeneinander Fußball spielen und Basketball spielen und Geruchserkennungs, also so verschiedene Stationen, die man durchmacht, Karaoke singen, was haben wir noch alles. Einmal im Jahr bei der Inventur gehen wir nachher wild essen gemeinsam. Wir sind sicherlich einmal im Jahr irgendwo auf einer Wiener Wiesn oder sowas, ein gemeinsames Bierchen trinken. Es gibt Motorradausflüge, es gibt hier im Haus irgendwelche Kartenturniere, also eine ganze Menge an Geschichten, die wir hier veranstalten.
Was bedeutet denn, du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, aber ich möchte dich trotzdem fragen, was bedeutet Zusammenarbeit auf Augenhöhe für dich?
Das sagt eigentlich die Frage schon, ja. Also in der Zusammenarbeit auf Augenhöhe heißt, es geht um Kooperation und nicht um einer gibt vor, was am Schluss rauskommt und der andere hört nur zu. Das ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Eine letzte Frage zu dem Thema. Würde ich dich gerne ein bisschen in deine Kindheit mitnehmen und fragen, gibt's Werte, die dich schon von Kindheit an geprägt haben, die du heute noch lebst?
Ja, also was ich mitbekommen habe, ist Disziplin. Das habe ich immer mitbekommen. Ich war eigentlich nie ein besonders guter Schüler, habe aber alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe, durch Fleiß. Ja, bin dran geblieben, ich habe viel gelernt, ich habe auch Sport gemacht, immer parallel dazu. Also ich habe Disziplin war etwas, was ich mitbekommen habe. Ohne Fleiß kein Preis, das ist so ein Satz, der
Kenne ich auch von meinen Eltern.
der irgendwo hängen geblieben ist, ja.
Wenn wir ein bisschen herauszoomen und über aktuelle Herausforderungen sprechen, jetzt auch außerhalb vom Unternehmen, wo würdest du denn sagen, wo drückt denn vielleicht der Schuh oder was sind denn aktuelle Herausforderungen, die du siehst, ganz allgemein oder auch bei euch im Unternehmen?
Vieles liegt natürlich immer bei einem selber. Man muss gut sein, man muss besser werden und so weiter. Aber die Rahmenbedingungen sind halt schon auch wesentlich. Vor allem bei einem Unternehmen wie unserem. Wir haben 80% Export und es interessiert viele unserer Kunden nicht, dass wir hier so gut verdienen in Österreich. Es interessiert viele von unseren Kunden nicht, dass wir hier unglaublich viele Auflagen haben, wenn wir neue Anlagen bauen, neue Gebäude bauen, wenn wir irgendwas machen. Also wir sind schon gut reguliert, sage ich jetzt vorsichtig in Europa. Ja, das hat natürlich alles seinen Grund. Wir wollen kein Risiko eingehen in Europa, aber als Unternehmer geht man Risiken ein und gewinnen kann man nur mit Risiken. Und wir wollen aber eine Null-Risikogesellschaft hier aufbauen in Europa. Das wird irgendwann wird uns das eventuell am Kopf fallen.
Gab es in der Vergangenheit Entscheidungen, wenn du jetzt zurückblickst, wo du sagst, die war mutig, die Entscheidung, die hat sich aber auch gelohnt?
Ja, komme ich nochmal zurück auf die Covid-Pandemie, wo alle chaotisch und angstbeflissen waren und die Welt geht unter. Und wir haben genau in dieser Zeit eine Wachstumsstrategie gestartet. Also wir haben die Zeit genutzt, wenn wir sie alle daheim versteckt haben und haben Strategiearbeit gemacht, haben uns eine Wachstumsstrategie auferlegt und wir haben uns in 5 Jahren verdoppelt. Und das in einem produzierenden und entwickelten Unternehmen, das ist nicht so leicht. Ja. Also wir sind ja jetzt kein Konzern, wo Geld auf der Straße liegt, sondern wir mussten das Geld alles verdienen und haben uns seit Corona umsatzmäßig verdoppelt.
Also das war eine Herausforderung, die euch einerseits geprägt hat, aber wo ihr auch wirklich aktiv selber ins Tun gegangen
Ja,
seid.
wir haben investiert, wir haben gebaut, wir haben Anlagen aufgestellt, wir haben Mitarbeiter eingestellt statt entlassen und
Und
sind den
das
Markt
war
gegangen.
vor Corona schon geplant oder ist dann
Das haben wir in
einfach.
Corona so entschieden.
Also nicht vorher schon irgendwie, sondern
Ja,
wirklich,
wachsen will man immer, aber
ja.
dort sind wir einfach mutigere Schritte gegangen. Da haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit, wenn sich alle zurückziehen, gehen wir Vollgas.
Das sind wirklich mutige Schritte. Wenn wir auf die andere Seite der Medaille nochmal schauen, gab es Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest?
Also ich, ganz ehrlich, ich lebe fast nicht in der Vergangenheit, ja. Ich lebe leider auch nur in der Zukunft. Also ich habe immer Pläne und Visionen, wie es ausschauen soll. Was ich lernen müsste, ist wahrscheinlich im Jetzt und hier leben. Aber in der Vergangenheit, das ist vergangen. Das interessiert mich fast nicht mehr, was da passiert ist. Und da waren Hunderte und Tausende Fehlentscheidungen, aber die sind vergangen.
Ich frage
Also,
es noch ein bisschen
ja,
anders.
vielleicht sowas.
Hat's mal richtig wehgetan? Und was hast du daraus mitgenommen?
Fällt mir jetzt nichts Dramatisches ein, muss ich ehrlich sagen. Wir hätten früher mutig sein können, glaube ich, ja, weil wir sind das Licht unter den Scheffel gestellt. Wir haben uns nicht erkannt, wie gut wir sind. Das haben wir erst die letzten Jahre erkannt, dass wir uns mehr zutrauen können. Ja, das ist vielleicht etwas, was wehtut, aber sonst könnten wir schon ganz woanders sein.
Welche Themen, wenn wir in die Zukunft blicken und bei der Zukunft bleiben, welche Themen beschäftigen dich denn mit Blick auf die Zukunft besonders?
Also was die Firma betrifft, beschäftigt mich wahnsinnig, was der Konsument der Zukunft braucht und haben will. Das verändert sich gerade rapide. Ja, die jungen Leute konsumieren anders, haben andere Ideen von Geschmack und von Produkten, die sie haben wollen.
Ändert sich das schneller als früher oder ist das?
Ja, ich glaube, sicherlich auch durch die sozialen Medien gibt es Hypes, die einfach plötzlich auftauchen und sich schneller ändern. Als Beispiel, ich bin regelmäßig in China unterwegs und China war, wenn ich mich erinnern kann, vor 10 Jahren hat dort kein Mensch Kaffee getrunken, sondern dort wird Tee getrunken. Ja, das ist eine Kultur. Mittlerweile gibt es dort an jedem Eck Kaffeeshops, da sind die jungen Leute drinnen. Kaffee ist total gehypt und die lieben Kaffee. Die Jungen, die Alten trinken keinen Kaffee. Ja. Ähnlich wie vielleicht die Pizzeria, habe jetzt erst gelesen in der Zeitung, seit 1975 gibt es erst Pizzerien in Österreich. Davor hat das kein Mensch gekannt. Und jetzt gibt es auch eine Pizza, ohne Pizza kann man nicht mehr überleben in Österreich, glaube ich. Ja. Also so schnell ändert sich das. Und da beschäftigt mich natürlich sehr viel, wie verändert sich das, wo müssen wir aufpassen, dass man da nicht den Zug versäumt oder wo können wir sogar einen Trend setzen, um irgendwas in die positive Richtung zu setzen. Was interessiert mich noch in der Zukunft, auch was die Firma betrifft natürlich, ist die Weichen zu stellen, dass die Firma nachhaltig bestehen kann und nachhaltig konkurrenzfähig bleibt und wachsen kann, auch wenn ich vielleicht irgendwann einmal nicht mehr da bin.
Was brauchen denn echte Unternehmer und Unternehmerinnen und die das werden wollen in Österreich heute wirklich?
Ja, jetzt kommen natürlich die Schlagworte, was man so braucht. Also pragmatisch muss man sein.
In Österreich speziell, oder?
Ja, in Österreich. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit überall. Ja. Man muss schauen, was ist Sache, und dann muss ich ergebnisorientiert Entscheidungen treffen. Ja, das braucht man sicherlich. Disziplin und Ausdauer ist auch etwas, was man braucht, weil es funktioniert leider nicht immer gleich alles, was man sich vornimmt. Davor kommt vielleicht noch das Visionäre sein, also das Ziel, das man sich nimmt, aber dann muss man auch ausdauernd sein, an dem Ziel zu arbeiten, weil das kommt nicht von jetzt auf jetzt. Was braucht man noch? Begeisterungsfähig muss man sein, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, man kann nicht alles alleine machen. Man muss Leute von einer Idee begeistern, sonst wird das mit dem Unternehmen nichts. Und schön wäre es, wenn die Entscheider auch Menschen mögen würden. Dann sind die Entscheidungen auch für alle gut.
Sprechen wir zum Abschluss noch ein bisschen über persönliche Dinge. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Worauf bin ich stolz? Also, kann man auf Glück stolz sein? Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich so viel Glück gehabt habe in meinem Leben. Also ich mache mir immer Pläne und habe Visionen und nehme mir was vor die Zukunft, und das hat fast immer funktioniert. Also auf das bin ich stolz, und natürlich bin ich wahnsinnig stolz auf meine Mitarbeiter hier, was die alles täglich hier schaffen und was die an Kreativität zeigen und Leistung für das Unternehmen bringen. Auf das bin ich auch sehr stolz.
Was nimmst du dir vor? Was möchtest du noch schaffen als Unternehmer? Wo willst du hin? Was sind langfristige Ziele?
Ja, das eine habe ich schon gesagt. Also natürlich Weichen zu stellen, für das Unternehmen so aufzustellen, dass es bestehen kann, in welcher Form auch immer, in den Rahmenbedingungen, die gegeben sind. Ja, das ist sicherlich etwas. Und weiter an dieser Idee zu arbeiten, an dem Produkt, das wir hier haben, das ich nach wie vor wahnsinnig toll finde und das auch für mich einen tollen Sinn hat, nämlich Geschmack herzustellen. Das ist etwas, was sich jeder leisten kann und was im Moment glücklich macht. Ja, und das ist eigentlich unsere Vision, die kleinen Glücksmomente herzustellen. Und da wollen wir halt die besten Produkte dafür machen.
Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Ja, leider ist das, was ich mir vornehme, dass ich es schaffe, das ist Erfolg. Ja, ob das jetzt gescheit ist, weiß ich nicht, aber das ist halt so.
Zum Abschluss noch habe ich drei Sätze für dich. Würde mich freuen, wenn du die vervollständigst. Kontrolle ist gut, aber...
Ja, das ist jetzt aufgeregt, ne? Kontrolle ist gut und wichtig, aber Vertrauen ist noch wichtiger.
Siehst, das habe ich dich gar nicht gefragt, möchte ich aber eigentlich unbedingt fragen, weil das frage ich immer. Welche Rolle spielt denn Vertrauen in der ganzen Teamgleichung, in der ganzen auch Führungsgleichung, die du lebst?
Vertrauen ist eins unserer Grundwerte, die wir auch ausgesprochen haben, die in jedem Besprechungszimmer bei uns auch ausgehängt sind. Wir müssen vertrauen, weil wenn wir jede Information, die wir von einem Kollegen, Mitarbeiter bekommen, hinterfragen müssen, die Zeit haben wir nicht. Ja? Also Vertrauen ist extrem wichtig. Je weiter etwas weg ist von einem, desto mehr muss man kontrollieren. Also Richtung Lieferanten oder so, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber innerhalb der Firma ist Vertrauen ganz ein wichtiger Punkt.
Zweiter Satz, klare Haltung geben heißt für mich?
Auch zu Dingen stehen, wenn es einmal Gegenwind gibt und wenn es einmal nicht angenehm ist. Da zeigt sich, ob man Haltung hat oder nicht.
Und zum Abschluss, ein Leitsatz in meinem Leben ist?
Es ist, was es ist.
Ein schöner Schlusssatz.
Dankeschön.
Ich danke dir sehr, sehr herzlich, lieber Stefan, für das ehrliche, offene, sehr vertrauensvolle Gespräch. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Danke, Gregor. Alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist.
Bis bald.